Missing Link Original.
Herzlich willkommen bei Hangweiler und Palfrader,
dem Podcast, in dem wir uns mit Berühmtheiten unterhalten.
Na, ist dann. Herzlich willkommen bei Hangweiler und Palfrader. Heute mit einem Universalgenie als Gast. Meine Damen und Herren,
David Scheidt ist da. Danke fürs Kommen.
Hallo, bitte, gerne für die Einladung.
Du hast vor kurzem Premiere mit deinem ersten Kabarettprogramm.
Vierten
Kabarettprogramm? Wow.
Ja.
Viertes Kabarettprogramm.
Fünftes, wenn man die Live-Show mitrechnet, ja.
Wow.
Ja.
Wie konnte ich das
so dermaßen ich bin so klein, das übersieht man. Ich bin ein kleiner Mensch.
Naja, aber mit viel Impact. Also allein von der Fernsehsendung spätestens, glaube ich, haben dich die Leute mitgekriegt, oder?
Ja, aber da hat es dann lang gedauert, bis die Leute ins Theater kommen sind und sich meine Sachen anschauen.
Ist es schwer, dass sie das übersetzt?
Nicht, die haben das nicht entknüpft. Also die haben gedacht, der Dave ist der Dave und der ist vor ATV und das ist Reality TV, ja.
Das Problem kenne ich.
Ja.
Wenn die Kunstfigur einem ein bisschen die Luft zum Atmen abdrückt, ist es noch immer so?
Schon langsam checken sie es, glaube ich. Also ich werde schon auch mittlerweile, davon habe ich immer geträumt, nicht als Skistief kann man ein Foto machen, sondern auch als Herr Scheidt, ich finde das toll, was sie machen.
Herr Scheidt hat schon
gesagt. Ja, sagen sie auch.
Herr Scheidt.
Ja,
wow.
Ja, sagen
wenn
sie,
mir
ja.
nie eingefallen ist.
Ja, mir auch nicht.
Aber Herr Scheidt war dein Vater, nicht
der Herr. Ja, der Opa. Ja, der Opa, das war der Herr Scheidt. Ja. Aber ja, jetzt bin ich es auch schon.
Du hast mir mal erzählt, dass du, als du mit deinem Sohn unterwegs warst, von einem jungen Mann angesprochen wurdest. Kann man echt nicht vorstellen, dass du Vater bist.
Ja.
Wie geht sich da so aus?
Ja, na arg. Das ist öfter passiert. Manchmal war es auch nur so Geflüster. Ich habe das Kind in der Trage gehabt als Baby und ich sehe so ein Pärchen, die sich voll ab. Mein Gott, der ist Vater.
Tut das weh oder findest du es lustig?
Es geht mir schon am Arsch.
Ja.
Ja, oh ja, weil da denke ich mir einfach, checkt es nicht, Alter, wirklich. Ja. Also, aber sonst, ja, passt schon.
Weil der Al Pacino ist ja auch privat ein Mörder, ne?
Wie ja, wir wissen. Genau.
Der
ja.
hat auch
ja,
die Buffen immer im Anschlag.
Ja.
Aber ist es nicht auch irgendwie ein Kompliment, wenn es die Figur nicht entknüpfen können von dir?
Ja.
Das ist halt die ewig alte Frage, ne? Wenn's
vielleicht haben wir was richtig gemacht, der Jan und ich. Ja.
Mag sein.
Ja, Shoutouts, Jan Franklin.
Ja, Jan Franklin.
Du hast nicht nur als Kabarettist gearbeitet, sondern auch als Schauspieler. Teufelsbad, großartiger Film. Wie hast du es geschafft, diese Rolle einzutüten?
Boah, ja, die sind auf mich zugekommen. Die haben,
wirklich?
Ja, also da habe ich gar nicht aktiv irgendwas betrieben. Also der Caster hat geschrieben und der hat es... Er hat mir dann später erzählt, er hat das eben der Veronika Franz und dem Severin Fierler gezeigt, die Dave-Sachen, und hat ihnen gesagt, der kann sicher gut improvisieren, weil der ganze Film sollte relativ improvisiert gespielt sein. Und ich habe gesagt, was schlagst du uns da vor für einen Scheißdreck? Und dann haben sie mich zum Casting eingeladen und dann haben sie gesagt, ah, Henry, du hast recht gehabt, der kann improvisieren. Und den Dialekt habe ich mir dann angelernt. Da war ich eine Woche mit der Maria Hofstetter in Oberösterreich am Bahnhof am Umanada. Gurt und das.
Ja,
und
kleine Welt, hä?
Ja. Du bleibst von der Gelegenheit gelernt, ist oberösterreichisch.
Ja,
und das Wichtigste ist, man muss folgendes sagen können, Bramishuber Siegel und Reiflingseder Kordl.
Ah, das weiß ich nicht. Das ist immer nicht.
Immer schon.
Der Bauer, wo wir gearbeitet haben, der hat, da habe ich mir das immer aufgeschrieben, seine Sachen, und der hat gesagt so, na, der Veterinär ist da gewesen und dann hat er gemeint, da kann er nichts machen, das muss für ihn selber machen.
Ja.
Dann habe ich gedacht, geil, ja, so, es klingt schön. Und ich hatte vorher schon im vorigen Kabarettprogramm so eine oberösterreichische Kabarettfigur quasi und die haben mir dann halt nahegelegt, na, tust mit der Maria das ein bisschen vom Kabarett oberösterreichisch runterschrauben auf Real. Und wir haben chronologisch gedreht und wenn man sich den Film anschaut, also ich bin halt urselbstkritisch, sieht man halt, dass sich das erst entwickelt hat, das Oberösterreichische, obwohl ich mit der Maria viel unterwegs war, vorher eine Woche lang am Bahnhof und so, aber man sieht im Film, die Sprache wächst erst.
Ja, okay. Ja.
Also
hat sie chronologisch gedreht mit der Veronika?
So gut es ging, ja. Das muss man sich halt auch leisten können offensichtlich, aber das war eine gute Produktion, das ist gegangen, ja.
Ja. das wissen ja viele über ihren Background auch nicht, dass sie ja wirklich auch federführend bei diesen ganzen Ulrich Seidel-Filmen jahrelang dabei war. Ne? Also das ist ja dieser mitnichten eine Newcomerin.
Na, sowieso nicht. Ja. Nein. Und die haben ja dann auch Serien in den USA gedreht.
Ja.
Und so. Also die ersten Castings, die ich mit ihnen hatte, waren zuerst war ich nur mit dem Caster und mit der Anja Plaschke oder der Maria Hofstetter im Castingraum und ja. Die waren zugeschaltet, weil sie gerade in Amerika gedreht haben und dann haben wir uns erst viel später getroffen.
Ja, der Erfolg, ne?
Ja.
Du bist aber auch DJ. Großartig die Sachen, die ich auf Insta zum Beispiel von dir gesehen habe. Du bist auch immer sehr, sehr politisch in deinen Sachen. Wie hoch ist der Anteil in deinem Kabarettprogramm an politischen Inhalten?
Ja, ich habe es dann runterdrosselt, weil ich mir denke, es geht doch eh schon jeden am Arsch und man sieht es in den Nachrichten und dann kommen die depperten Kabarettisten und hauen es nochmal auf die Bühne raus. Habe ich es runterdrosselt und ich habe es versucht 50-50 zu halten, ist es wohl nicht geworden.
Es wäre mir auch nicht aufgefallen, ich bin gestern in deiner Show gesessen, dass du es runtergedrosselt hättest. Ich habe es als extrem politisch vor dem Robert beschrieben. Ja.
Ja. Naja, aber die zweite Hälfte ist ja so angelegt quasi, ja. Dass der Kabarettist zurückschraubt, bevor er sozusagen abgeschoben wird, denkt er sich, na, ich muss aufschalten, ja. Und dann gibt es so Comedy-Funny Sachen in der zweiten Hälfte, genau.
Wie heißt das Stück, nur damit unsere Hörerinnen und Hörer das auch wissen?
Es heißt Der Kabarettist und ist eine Dystopie. 2040 spielt's und es ist ein Kabarettist im Exil, der sein Leben in Form von einem Dokumentarfilm-Revue passieren lässt.
Okay. Wann ist in dir der Gedanke gereift, ich muss auf die Bühne?
Mit 3.
Schon so früh?
Ja, weiß ich nicht. Ja, ich glaube.
Also Zaubershow zu Weihnachten
viel später. Bei mir war das viel später. Ja. Bei mir war es mit 7.
Ja. Also, Late Adopter, ne?
Ja,
wie mit dem Podcast, da haben wir auch angefangen.
Ja,
2024, wie schon alle.
Ja.
Alle schon aufgehört haben damit.
Ja. Wie schon keiner mehr Podcast gemacht hat. Also,
hört da keiner mehr zu.
Ja. Na, du.
Ich weiß, ich war immer so ein bisschen der Entertainer in der Familie, aber hätte ich mich nie traut. Ich meine, mein Vater hat meine Eltern waren sehr supportive und hätten mich alles machen lassen, haben gesagt, na, gehst halt aufs Reinhardtsemin. Dann habe ich gesagt, bist deppert, ich mache doch keinen Job, wo ich dann nichts verdiene später, ich werde doch sicher nicht Schauspieler. Ja. Hätte ich mir nicht getraut, aber lustig, weil bei anderen Leuten ist es oft umgekehrt, ne? Und die Eltern sagen, na, das machst du sicher nicht, mach was Gescheites.
Ja.
Meine Eltern haben gesagt, mach einen Blödsinn und ich habe was Gescheites zuerst gemacht. Also maturiert habe ich eh nicht, das ist sie nicht ausgegangen, aber dann habe ich eine Lehre gemacht. Und
was hast du für eine Lehre?
Landschaftsgärtner.
Sehr schön,
ja. Ja, harthärter Landschaftsgärtner. Ja,
du hast einen anständigen Beruf.
Ja, in Wahrheit, ich bin Geselle. Ja.
Oh, großartig.
Ja.
Cool.
Ja.
Hast du als Geselle auch gearbeitet?
Natürlich, freilich, ja, jahrelang, bis die Bandscheibe gesagt hat, no. Und jetzt mache ich halt was, jetzt zahle ich nur mehr Plattenspieler herum.
Und wie war der Schritt vom Landschaftsgärtner zum Kabarettisten oder DJ? Welche Schritte waren da dazwischen?
Na, Auflegen war immer schon so. Das habe ich mit 15 habe ich meinen ersten Plattenspieler gekauft und ein bisschen Sigger und so. Und das habe ich dann immer, dann hatten wir so ein Kollektiv, der Sursound, das war unsere Clique, unser Kollektiv, da haben wir viel aufgelegt in Clubs und auf Festivals und so. Das war immer. Und irgendwann dann eben mit der Landschaftsgärtnerei nicht mehr wollen, nicht mehr können. Und dann habe ich gesagt, irgendwie muss ich auf die Bühne und habe halt so Gehversuche gemacht. Ja. Vom Poetry Slam über dann halt Kleinkunstwettbewerbe und dann ist schnell gegangen.
Ja.
Ja. Aber da war ich auch schon über 30, ja.
Was gesund ist.
Vielleicht.
Ich finde das gesund.
Ja. Na, für den Kopf ist sicher, für die Psyche ist es gut, weil wenn du als Junger schon voll am Start bist, dann hängt es sich vielleicht aus. Ja.
Da gibt es ein paar Beispiele.
Ja.
Ja, 2, 3. Ich weiß nicht, wie viele Hotelzimmer zerstört wurden, weil es zu früh war.
Mhm.
Ja, das kann sein. Oder weil keine braunen braune M&Ms drin waren, weil die muss man ja rausklauen.
Wobei das ja eigentlich ein Sicherheitsschmäh war, gell? Das haben die ja gemacht. Damit, also Fun Fact am Rande, vom alten. Die haben das gemacht, damit, wenn das gewährleistet ist, dass nur braune M&Ms in der Schale ist, weiß ich, dass sie sich auch alle Sicherheitsinstruktionen durchgelesen haben.
Ich schreibe auch ganz weirde Sachen drauf.
Was steht in deinem Rider? Geht schon.
Irgendwann habe ich, jetzt habe ich einen Apfel draufstehen, weil den brauche ich für die Show.
Na klar, den brauchst du.
Der fehlt aber immer.
Wie?
Der fehlt immer und dann rennt immer noch wer vom Theater zur Tankstelle am Abend und holt noch einen Apfel. Ja. Und irgendwann habe ich mir irgendwas überlegt, habe ich mich dann nicht traut draufschreiben. Der Beardy Man ist ein gutes Beispiel, das ist ein Beatbox-Typ. Der hat auf seinem Rider draufstehen, er möchte ein Bild von einem Anus in der Ding. Und dann hat er einmal eine Story gepostet, wo er dann ein Künstler in die ganzen Backstage-Raum mit Arschlöchern tapeziert hat. Und er hat gesagt, das war das erste und einzige und letzte Mal, wo das wirklich wer gemacht hat. Und
aber dafür so, richtig.
Dafür dann ordentlich, ja.
Ich bin fassungslos.
Ja.
Mein Technical Rider ist super konservativ. Ja. Ich möchte einfach nur ein WC haben im Backstage-Bereich. Ich möchte ein Handtuch
aber das
haben.
Ist oft
das
nicht,
ist schwierig.
Das,
ne?
Das kriege ich. Ja. Aber das kriege ich.
Ja.
Also, naja. Vielleicht sollte ich meinen Technical Rider überarbeiten.
Ja.
Ja. Kennst du den von Heino?
Na?
Der hat gesagt, Erdbeeren, Nutten und Koks muss es geben, aber Erdbeeren waren immer schwer zu kriegen. Ganz cool
eigentlich. Ja, 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 ja.
Das ist
ja,
mehr
ja.
Information, als ich wirklich brauche. Ich sag's dir ganz ehrlich. Also, Heino, Wahnsinn.
Ich habe immer geglaubt, der ist blind.
Wegen der Brille?
Ja, als Kind. Ja. Aber ich glaube, der ist blind.
So wie Stevie Wonder?
Ja. Das war für mich urfaszinierend, Heino. Aber ist er nicht, ja.
Na, sind beide nicht, wie sich herausgestellt hat.
Na wirklich?
Hat, ne? Stevie Wonder hat letztens so einen Mikroständer aufgefangen.
Naja.
Oder meinst du, sind das,
das
so
Spidey-Senses? Ja, 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 ich glaube schon.
Okay.
Ja, na dafür ein Ohr gestellt davor. Na ja, auf.
Wenn das alles die ganze Zeit nur so Marketing gewesen wäre.
Ja, bist du. Ja, okay, vielleicht ist Sebastian Kurz auch kein Kapitalist.
Vielleicht.
Vielleicht tut er nur so.
Ja.
Wie alt ist dein Sohn?
Ja, ist urprivat.
Okay,
kein Problem.
Ein kleines Kind.
Ein kleines Kind, ja. Okay. Okay, alles klar.
Ja. Na, ich Familie.
Okay. Nein, das ist aber gescheit.
Also wenn das jemand versteht, dann bin das
ja.
Ich.
Okay.
Ja. Der erzählt auch nichts. Auch ja. Wenn wir privat irgendwo sind oder so. Keine Ahnung, ob der ist der verheiratet? Ist der schwul? Ich habe keine Ahnung.
Ach Gott, das ist natürlich ein Blödsinn, was der Hangar da sagt.
Ja.
So, du kennst sogar meine Kinder,
natürlich.
Entschuldige. Du redest sogar
aber
mit meinen Kindern.
Aber das ist zu privat für einen Podcast. Ich habe einfach nur.
Nein, du redest mit meinen Kindern hinter meinem Rücken.
Ja, sicher, oder? Wir lassen gar nichts mehr Zeit.
Und dann kriege ich Anrufe. Tom hat mir erzählt, du hast das und das nicht gemacht. Dann wird geschimpft mit mir.
Ja.
Furchtbar. Das hast du noch vor dir.
Das habe ich noch vor.
Ja?
Ich weiß schon.
You
ain't seen
nothing yet. Ne?
Ich weiß, es ist ein permanentes, so viel kann man ja sagen, Familie und Vaterschaft und Mutterschaft und Elternschaft ist, glaube ich, einfach ein permanentes an sich selbst arbeiten. Und an sich selbst, ich hasse diese Selbstoptimierungsfreude, die viele Leute haben, aber da geht es wirklich darum, dass man das Beste in sich rausholt, um seinem Kind was Gutes zu tun.
Ich darf dir sagen, es ist ein permanentes Scheitern.
Ja, das auch, ja.
Also so empfinde ich es wenigstens.
Ja,
also man versucht sein Bestes und dann ist man fasziniert, wie viel Scheiße man trotzdem baut, obwohl man wirklich sich bemüht.
Man merkt erst, dass man ein Volltrottel mal ist, wenn man ein Kind hat.
Ja.
Weil die checken es wirklich. Hm. Die checken wirklich, was Sache ist und was wichtig ist.
Ja.
Hm.
Und sagen es auch, ne?
Ja, voll.
Beinhart.
Ja. Das ist wichtig.
Ja, wie ist es bei dir im Team? Hältst du das klein oder delegierst du viel?
Na, für dieses Programm habe ich ganz viele helfende Hände gehabt.
Ich habe es gesehen im Abspann, ne? Das sind irgendwie 20 Namen.
Ja, das sind wahrscheinlich immer noch nicht alle.
vergisst
man immer. Na, genau, aber grundsätzlich habe ich jetzt nicht sowas wie ein Team. Ich bin bei einer Agentur.
Ja.
Da gibt es Leute, die organisieren Sachen. Und für das Programm gezielt habe ich halt dann, wenn ich Osif ist ein Beatmaker, der hat den Großteil der Musik gemacht. Dann mit dem Jan Frankl habe ich die Zuspielervideos gedreht, der hat dann auch Regie geführt und ein bisschen mit mir gefeilt und so. Und da habe ich viel delegiert, weil halt dann auch einer macht die Visuals, der braucht die Tracks vom Producer. Ich muss da was, dort was, der Jan muss das Video einbetten, dort die da. Also es waren so Knotenbinden.
Es ist ja auch technisch nicht einfach, also es ist eine Herausforderung, dein Programm. Ne? Ich habe auch gesehen, es schaut zumindest live aus, was du da machst.
Es ist
wenn
live.
Du es fakst du es wahnsinnig
Nein,
gut.
Es ist live.
Warum ist es live?
Naja,
du es könntest geht dir das Leben so anders. Leicht machen.
Na, es macht mir ja Urspaß.
Ist es eine Credibility-Sache?
Na, es ist eine Spaßsache. Also okay. Es ist, muss man vielleicht erklären, ich manipuliere in Echtzeit Videodateien mit der Platte. Es ist ein Timecode-Vinyl, das schickt einen Sinuston an den Mixer, der rechnet das um und somit kann ich in Echtzeit das Video vor- und rückwärts bewegen, langsamer oder schneller abspielen.
Okay.
Und das ist halt so ein Tool, das gibt es seit 15 Jahren, da wurde die erste Video-Scratch-Geschichte gelauncht und ja. Seitdem wollte ich das immer haben und jetzt gibt es das als Easy-Plugin, kostet $100, funktioniert und passt.
Ja.
Und das möchte ich live machen, aber es ist lustig, weil ich habe es auch beim Zuhause erschaffen, habe es meiner Schwester gezeigt und sie so, boah, sehr urarg, wie du die Musik, wie du genau richtig scratcht zum Video. Und ich so, nein, ich scratche das Video.
Ja.
Also das, vielleicht muss ich eine Nummer einbauen, wo ich erkläre, wie das technisch funktioniert.
Absolut, weil also dass die so
ja.
Ein Ackerpatzel wie ich sitzt da ja. Und denkt sich, aha.
Ja, schaut witzig aus.
Also
du, wenn du jetzt einen alten Mann fragst, ob das überhaupt technisch möglich ist, hätte ich gesagt, na.
Na.
Und ich bin auch wirklich ein computeraffiner Mensch und technikaffiner Mensch, aber ich habe nicht
mal... iPhone und alles, ne?
Okay. Da kann jemand froh sein, dass ich der körperlichen Gewalt vor so vielen Jahren abgeschworen habe.
Ja.
Nein, ich würde das erklären. Gerade für alte Trotteln wie mich.
Eben, seit 4 Programmen versucht. Im ersten Programm war noch nicht Video Scratch, aber alleine, dass ich schon mal Audio Sample Scratch, die jetzt offensichtlich nicht auf einem Vinyl drauf sein können, weil sie aus dem Radio aufgenommen sind oder aus dem Fernsehen. Allein das irritiert ja schon die Leute. So, jetzt kommt das Videoding auch noch dazu. Ich habe noch keine Lösung gefunden, wie man das als lustigen Gag verpackt, ohne dass es eine lange Strecke wird und ohne dass es zart wird.
Ja.
Aber vielleicht finde ich es raus und dann baue ich es noch ein. Ja. Jetzt habe ich es hier erklärt, die sollen verdammte Scheiße nochmal diesen Podcast hören, ja, damit sie sich auskennen, die Leute. Ja.
Das wird der Clip.
Ja.
Ja, danke für die Werbung.
Ja, bitte gerne.
Wunderbar.
Was sind deine nächsten Pläne? Ich weiß schon, jetzt spielst du mal das Programm. Gibt es irgendwelche Dreharbeiten, die anstehen?
Warte mal kurz. Na, es gibt Castings, die jetzt gerade passiert sind. Mal schauen, ob das was wird.
Der Grund, warum ich frage, ist, nach Teufelsbad müssen ja ein paar Leute angeklopft haben.
Es ist urviel passiert. Ich habe im Sommer ganz viele Anfragen gehabt. Ich habe alle ablehnen müssen, weil ich am Programm gearbeitet habe. Und das war mir so wichtig. Das habe ich nämlich schon die Premiere einmal um ein halbes Jahr verschoben. Ich habe gedacht, jetzt kann ich nicht nochmal verschieben. Und ich kann auch nicht jetzt dann noch den... dort spielen und da spielen und das. Also da habe ich viel Sachen leider absagen müssen. Schade, weil auch geile Sachen dabei waren. Jetzt kommen schon langsam wieder, aber es kommen irgendwie immer so im Frühling, habe ich das Gefühl, die Castings sollen alle im Sommer drehen wollen. Keine Ahnung, jetzt war gerade eins. Dann kommt jetzt nächstes Jahr ein Film raus, wo ich mitgespielt habe in Deutschland, eine deutsche Produktion, Der letzte Bär. Das kommt wahrscheinlich nächstes Jahr ins Kino.
Den spielst du, oder?
Nein, ich jag ihn.
Ah, du jagst.
Ich bin der Jäger, ja. Christopher Scherf und ich jagen den Bären.
Das wird lustig. Das ist eine Zuckergoschen. Christopher Scherf, ja, ich liebe ihn.
Killertyp,
ich
Wahnsinn.
Ich liebe ihn. Und wenn du mich fragst, der schönste Mann Österreichs.
Ja, das kann man
fragen. Christopher Scherf.
Neben Robert Palfrader.
Ich bin ein schierer Hund. Aber der Christopher schaut aus wie eine Belohnung.
Ja, ist er.
Das ist ein wahnsinnig fescher Kerl.
Ja.
Wirklich. Und er ist auch so lieb.
Ja, voll.
Und klug.
Na, war ursuper mit ihm zu drehen.
Ja.
Unglaublich. Wir sind gesessen in der Nacht und haben an unseren Szenen gebastelt. Ist ja auch nicht logisch, dass das Darsteller machen irgendwie. Ja. Aber uns hat so taugt, wir haben uns so gut verstanden. Wir sind bis um 3 in der Früh gesessen und haben drei ist jetzt übertrieben, aber nach dem Dreh dann halt noch so lang wie es geht, über Mitternacht hinaus auf jeden Fall. Und haben uns die Szenen entschlüsselt, damit wir checken, wie wir das machen. Dann haben wir es dem Regisseur vorgeschlagen. Alles hat er immer alles genommen. Aber ja, schau, genau, das kommt nächstes Jahr. Dann gibt es so Ideen, die aber nicht spruchreif sind, Sachen schreiben und so. Aber jetzt spiele ich mal das, ja.
Hast du vor, dass das so hadermäßig 10 Jahre einfach einmal der Kabarettist?
Glaube ich nicht, nein. Also es ist mir zu aufwendig, also weil wir... müssen. Gestern war der Florian Schäuber im Stadtsaal und hat geprobt. Und wir haben ausgemacht, um 4 müssen wir rein. Und er so, boah, bist du nachher, ihr baut es jetzt schon auf. Ich so, ja, es geht nicht anders. Und dann bauen wir nachher wieder ab. Wir haben, muss man dazu sagen, wir haben 2 Leinwände. Eine ist integriert ins DJ-Pult. Da haben wir einen Nearfield-Beamer, der von und zwischen meinen Beinen hinaus beamt auf die Leinwand, die vorne hängt. Das ist eine Rückbro-Leinwand.
Ach, so hinten. Funktioniert das.
Genau, ja. Dann haben wir die Saalleinwand, dann müssen wir, wenn die Häuser die Videokabel nicht haben, müssen wir die legen. Also es ist, ich habe ein Technikerteam von 5 Technikern, wo immer einer mitfährt.
Was?
Ja.
Spinnst du?
Ja, also es fährt immer nur einer mit, aber es sind 5, die sich um die Sachen kümmern. Ja.
Ich habe mit dem Florian Schauber ja nicht nur Staatskünstler gemacht, sondern 2 Programme nur mit ihm gemeinsam. Und irgendwann einmal, bei Staatskünstler auf Tournee gefahren sind, haben wir einen eigenen LKW gebraucht für Bühnenbild und Technik und dann habe ich gesagt, okay, mein Soloprogramm, ich werde nicht einmal einen Mikroständer brauchen. Ich will nicht einmal einen Sessel will ich auf der Bühne haben. Ich möchte dort einfach nur auf die Bühne gehen und reden, weil es ist... Sag mal, spinnst du?
Ja, es ist, ich mach
mal. Es kostet ja auch wahnsinnig viel Geld.
Es kostet
alles
so viel Geld. Es kostet sehr viel Geld. Es ist kein Programm, mit dem ich reich werde. Darum werde ich es nicht lang spielen können.
Okay, verstehe. Das heißt,
muss schauen, dass ich das
die schmale Wiesen kommt in einem Jahr dann, wo du rausgehst und sagst, hier bin ich.
In 2, 3.
Oh ja, passt.
Ich beneide immer den Christoph Fritz. Ich war mit dem 2 Jahre auf Tournee gemeinsam. Ja. Da waren wir so ein zangengewürfeltes Team. Da weißt du, ich immer seit dem ersten Programm mit Turntables und so, weil das mein Ding ist. Und Soundcheck immer elend für mich. Und dann kommt der Christoph und stellt sich hin mit dem Mic. Nee, bla, 1, 2, 3. Jo, passt, bist fertig. Und so, weißt du. Ja. Und ich denke so, oh, der Christoph, ja, eh, da muss man halt was können. Dann kann man es so machen. Wenn man nichts kann, braucht man technische Ablenkungsmanöver.
Das jetzt kommt naja. Ja. Du kannst so viel, dass du so viel Sachen brauchst.
Ja, das ist ja. Ja, okay, ja, ist ja, so elend. Ist es eigentlich richtig. Ja. Ja.
Nein, wir haben ihn gerettet.
Ja, Universalgenie und sagt, ich kann nichts.
Naja, aber was ich wirklich nicht kann, ist einfach nur, also, ja, keine Ahnung. Ich könnte mir nicht vorstellen, 90 Minuten mit einem Mikrofon in der Hand zu entertainen, vollends.
Ja, aber der Haneke, ne, der kann auch nichts, deswegen braucht er so eine schwere Kamera.
Ja.
Die Logik funktioniert nicht.
Ist das elend, ist das elend. Und ich habe geglaubt, ich bin,
Fake Understatement ist das. Ja. Sorry. Ja,
Fishing for Compliments.
Nein, okay, ich bin ein Gott. Ich weiß
Danke.
Es, ich bin ein Gott.
Das ist der zweite Clip. Sag so Fernsehsachen, ORF, ist da, ich habe das Gefühl, so branchenmäßig, es ist gerade alles so behäbig und irgendwie traut sich keiner was und hat kein Geld und wenn er es hat, will er es nicht riskieren. Tust du dir Konzepte noch an?
Nein.
Zum Pitchen
sicher
oder so?
Nicht. Nein. Nein, wir haben Dave, wir sagen seit Ewigkeiten, lasst uns eine letzte Staffel bitte drehen, die Leute wollen es haben. Klar. Ihr habt die erste Staffel an Netflix verkauft, so schlecht kann es nicht grenzen. Ich krieg zu hören, ihr wohnt in einer Bubble, das ist interessiert kann und es war die schlechteste Quote ever auf diesem Sendeplatz. Und ich denke mir, ja und? Aber dann messt es halt irgendwie mit anderen Instrumenten. Ich meine, es kann ja nicht wahrgenommen werden, dass das auf Netflix verkauft worden ist. Da musst du nochmal herkommen und mir sagen, Herr Scheidt, bitte drehen wir noch 5 Staffeln. Ja? Weiß ich nicht. Ich check es nicht. Ich habe Kabeln, ich möchte nicht darüber sprechen.
Passt.
Ich liebe den ORF. Es ist einfach schwierig, ja.
Meine Damen und Herren, Sie können sich das Grinsen von Robert Palfrader gerade nicht vorstellen.
Ja. Nein, aber ich frage mich wirklich, warum sollte ich ein Konzept schreiben? Ich habe eins, wir können eine Staffel drehen, damit können wir es auch beenden, dann ist der ORF happy. Willkommen in Österreich, fragt ja eh ständig, ob wir als Dave was drehen wollen. Natürlich machen wir das, aber es wäre natürlich schön, wenn man diesem Dave-Ding ein Ende setzen kann. Also ich wüsste nicht, dass ich es jetzt begraben will, aber irgendein Statement noch und nicht das so ausplätschern lassen. Irgendwann habe ich keine Haare mehr. Wie lange soll ich den Dave spielen? Weißt du, was ich meine?
Naja gut, dann machst du es wieder Seeberg und setzt
nimm mal deine Kappe ab, damit ich schauen kann, wie lange das noch dauert.
Ich kann dir nur zeigen, den Haaransatz, so machen wir es. Ja. Das kann ich, ja.
Ja. Meine Tochter hat neulich zu mir gesagt, Papa, du hast keine Geheimratsecken, du hast den Landeplatz, einen Hubschrauberlandeplatz eines Geheimrats.
Gemein. Aber.
Ja, aber dafür hast du in der Mitte noch was.
Ja, auch nicht mehr viel.
Ja.
Du hast lange Haare, aber lang hast du es nimmer.
Ja, richtig. Ja.
Aber du könntest dann irgendwann einen Otto Walkes machen.
Wow, das ist aber, der Typ ist, ich meine, er ist alt geworden oder was, aber der Hund ist ein Genie, wenn man sich diese
schon,
alten Sachen anschaut. Ja. Multi-Instrumentalist, das hat er wahrscheinlich auch irgendwann aufgehört, weil er sich dachte, na, so viel Klumperzarre nimmer mit. Ja,
ist genau der Dave-Effekt.
Eigentlich bin ich Otto Walkes Reinkarnation, also er lebt ja noch, aber ich bin sein geheimer Sohn, glaube ich. Ja. Ja, genau.
Der uneheliche Sohn von Otto Walkes, was man hier alles erfährt bei uns.
Sicher, das gebe ich der Heute-Zeitung, genau den Quote.
Ja, genau.
David Scheidt, der uneheliche Sohn von Otto Walkes,
enthüllt. Das wusste man nicht, ja. Aber ich kann nicht snacken kann ich nicht.
Snacken kannst du nicht?
Nein, das kann ich nicht. Nein, kann ich, nicht.
Ich bin gestern nicht lang genug geblieben, um das selbst zu überprüfen, weil wir ja heute früh aufzeichnen. Bist du einer, der sich unter das Volk mischt? Magst du deine Fans?
Nach der Show. Ich mag meine Fans, die zahlen, mag ich. Ja,
nein, ja okay.
Nein, ich mag meine Fans.
Ich habe mich eh geschlichen.
Sicher. Genau, die schleichen sich immer als Erste.
Ja.
Nein, mag ich, aber ich brauche einmal zumindest 15 Minuten für mich nach der Show und dann bei uns ist so, man muss abbauen und es ist alles Ding und wenn ich dann rausgehe...
Geht dich das noch was an, persönlich, das Abbauen?
Naja, ich dadurch...
ich sag so, na, da ein bisschen...
Dadurch, so. Dass da auch mein persönliches Klumper draufsteht, mein Plattenspieler, mein Mischpult, mein Laptop, da möchte ich mich selber drum kümmern, ja, ich vertraue ihnen und es ist alles geregelt und so, aber trotzdem, das baue ich ab und ich greife natürlich was an, weil es ist massiv viel und es ist nur ein Techniker und die Haustechniker muss man immer mehrmals auffordern, dass sie mitbauen bei der ganzen Geschichte.
Ach so?
Ja, dass man immer sagen, du könntest du nicht und so, aber funktioniert eh. Und drum, wenn ich jetzt rausgehen würde und da ewig lang Blausch und dann abbauen und dann weg und einladen und das zahlt sich alles.
Ja.
Bei der Dave Show haben wir es immer so gemacht, da sind wir immer rausgegangen, da haben wir auch einen Merchandise-Stand und so, da geben, da machen wir Fotos mit den Leuten. Ah, das ist arg, aber das dauert 2 Stunden sowas. Ja, bist du deppert. Und es ist eh lustig und man kriegt echt gutes Feedback und vor allem ist das für einen Jan wichtig, weil der ja wird ja auf der Straße nicht erkannt und kriegt nie ein Feedback sozusagen und darum ist es wichtig,
Augen
dass er das...
auf bei der Berufswahl.
Ja, denke ich mir auch, ich würde auch lieber hinter der Kamera stehen, manchmal denke ich mir das, ja.
Weil das kann einem ja keiner sagen, wie sich das anfühlt, ständig erkannt zu werden.
Ja, voll. Und wenn du mit der Familie essen bist und dann wird geschaut, was er bestellt und
was. Ja.
Und das Kind, das kann nicht ruhig sitzen. Der sitzt nicht ruhig. Der tut den nicht gescheit erziehen, glaube ich.
Schau, jetzt trinkt er.
Oh, dann kommen diese, dann chargen sie auch noch. Super.
Schau, jetzt trinkt er noch ein Bier, der Kaiser.
Ja, so sagst
du. Einer hat einmal Stricherliste geführt.
Einer hat eine Stricherliste, was ich getrunken habe. Und das habe ich mitgekriegt am Nebentisch. Und weil er gesagt hat, so, und dann hat er den Stiefel gesagt, so, und dann noch eins. Schau, noch ein Seil.
Na, leck mich am Arsch.
Dem habe ich dann aber was gesagt.
Ja.
Also das
ist das krank.
Da war ich dann nicht mehr so höflich.
Ja. Na, mir drucken sie immer die Joints in die Hand. Da muss ich sie ihnen wieder zurückgeben. Es ist arg. Also wirklich ständig kriege ich und das...
Ja, ja. Woher das ist, ne? Woher das kommt.
Man baut sich blöderweise ein Image auf, das nicht stimmt, ne? Alles nur Fassade.
Natürlich.
Na, keine Ahnung, ich weiß nicht. Aber bis jetzt... Über 90% positive Interaktion mit Fans, wenn man so will, ja. Sicher. Also es gibt natürlich Leute, die Grenzen nicht wahren können und so.
Erzähl einmal.
Naja, dann kommt er mit der laufenden Kamera daher und hängt sich mir um den Hals und ich habe das Kind oben und er filmt mich mit meinem Kind und ich so, Amara, jetzt gehen wir zurück. Jetzt tust du mal das Handy ausschalten, tust das einmal löschen, dann kommst du nochmal, dann fragst und dann machen wir ein Foto. Das habe ich schon mal gesagt, weil irgendwo hört sich's auf. Ja.
Das habe ich mal auf einer Messe erlebt, in Tulln. Da war eine
Gartenmesse?
Nein, das war die Hunde-Ausstellung oder Hundemesse.
So sowas gehst du?
Ja, weil wir damals, erstens mal, ich bin Hundenarr.
Wirklich?
Und zum anderen, wir haben, die Familie hat beschlossen, okay, jetzt ist Zeit wieder für einen neuen Hund. Und wir konnten uns nicht wirklich auf eine Rasse einigen, weil wir haben jahrelang immer Hunde aus dem Tierschutzheim gehabt.
Ja.
Und ich wollte, dass die Kinder das einmal erleben, was ich erleben durfte, nämlich einen Welpen zu Hause zu haben. Und wir haben gesagt, okay, aus einer Zucht und überlegt, okay, welche Rasse?
Bernhardiner.
Und dann hat es verschiedene Vorstellungen gegeben. Die Kinder haben ihre Vorstellungen gehabt. Die Mutter der Kinder, in meiner Wenigkeit, hat Vorstellungen gehabt. Und gesagt, gehen wir doch auf diese Hundeausstellung, schauen wir uns diese Rassen doch einmal an.
Ich bin so gespannt, er ist ein Meister des Building.
Ich habe die Josefina, so heißt meine Tochter, habe ich auf den Schultern gehabt, weil sie noch so klein war. Und trage sie halt herum und eine Frau kommt zu mir her und sagt, na, wir möchten jetzt ein Foto mit dem Kaiser, aber jetzt geht's aber schon, gell? Sage ich, nein, heute bin ich privat, wie Sie sehen, ich habe die Chefin auf den Schultern. Heute bitte nicht. Na gehen Sie, dann geben Sie es halt auf. Sage ich, nein, das werde ich nicht machen. Heute bin ich privat, ich bitte um Verständnis. Ja, das gibt's aber jetzt nicht, das Kind kann ja jetzt da kurz da auf, damit wir ein Foto machen. Sage ich, nein, heute bin ich privat, tut mir leid. Die ist, ich glaube, die hat mich dann verfolgt ein bisschen.
Bis irgendwann das Kind...
Eineinhalb Stunden lang, alle 20, 30 Minuten ist daher... Wir hätten aber schon gerne ein Foto gehabt, gell? Die war richtig...
Dann wird man aber stur und macht es extra nicht, gell?
Natürlich nicht.
Ja, ja.
Also ich habe mir dann gedacht, weißt was?
Schwierig. Also Grenzen, das haben viele Leute nicht gelernt.
Ja, manche. Du könntest so ein Posse mit der... mit haben, so eine Crew, weißt du?
Ach so, ich habe einen Freund von mir aus Graz, das ist ein ziemlich zlecktes Viech und so, und da, bei dem habe ich immer übernachtet, wenn ich in Graz aufgelegt habe. Der hat das Wahnsinnswohnung gehabt, irgendwie echt ganz hoch oben, Dachterrasse und nach dem Auflegen in der Früh Sonnenaufgang schauen und so. Das war immer cool. Und der kommt immer mit auf die Shows in Graz. Und dann hat er mich letztes Jahr, hat er mich ein bisschen chauffiert, weil ich habe irgendwie, mir dachte, ich will nicht diese fünftägige Tour alleine fahren und es ist zart und ich bin müde und ich will nicht und hin. Und dann hat er mich chauffiert. Und die Leute, ist wirklich ganz anders. Wenn dann so ein Viech neben dir steht, sind sie ganz, ganz anders. Dann trauen sie sich und dann fragen sie ihn, ob sie mit mir ein Foto machen dürfen. Das ist recht witzig. Und ja, das ist so, obwohl er ist ein ganz ein lieber Typ, ja, war halt jahrelang Dürdelsteher in Graz und das strahlt man dann halt auch aus. Ja. Und das ist immer, wenn der Daniel, Shoutouts, liebe Grüße Daniel, wenn der mit am Start ist, dann bin ich immer relativ safe. Ja.
Ich bin demnächst in Graz, kannst du den bitte...
Ich geb dir die Nummer, ja.
Ich geb dir die Nummer. Ich hätte ihn gerne.
Ja.
Sagst du ihm, du hast da wen kennengelernt in so einem Podcast? Ja,
genau. Ich kenne ihn nicht irgendwo.
Ich brauche so ein richtiges Viech.
Ja, ist ein Viech.
Ist ein richtiges Viech.
So, jetzt musst du aber noch sagen, was für einen Hund habt ihr euch dann entschieden?
Einen Berger de Picardie.
Ah ja.
Einen Picard.
Das ist so
ein nordfranzösischer Herdenschutzhund.
Ah ja.
Ein Picard. Ja. Kennt man vielleicht aus den Eberhofer Krimis.
Weiß ich nicht, wie schauen die aus? Also die Krimis.
Lustig.
Ja,
lustig,
da ist es klein oder groß und mittel.
Er ist groß.
Ja.
Er ist groß und macht Wuff.
Ja, okay, geil. Ja.
Und schnappt auch Katzen, was ich gehört habe. Okay.
Das bräuchte ich. Unsere Nachbarskatzen hupfen bei uns rein und scheißen uns ins Bett teilweise. Die hupfen beim Dachfenster von der anderen, vom drüberen Haus, rennen rüber, kommen zu uns, dann machst du das Fenster zu, irgendwann gehst raus, sperrst und sind sie eingesperrt und scheißen sie ins Bett.
Ich borgte meinen Hund, das Problem ist sehr schnell erledigt.
Ja?
Das ist ernsthaft. Ich könnte den Schlüssel zum Glück.
Ja, aber ich bin ja dann so einer, der dann schon, ich gehe ja dann auch, wenn die auf Urlaub sind, ich tue dann schon die Katzen schon füttern, ne? Das ist schwierig.
Und als Dank scheißen sie dir ins Bett.
Scheißen sie mir rein.
Ach so, normal füttern, weil du hast so einen Unterton gerade gehabt.
Nein, ich tue sie wirklich füttern, wenn die Nachbarn sagen, sie sind...
Komm, Katze, ess das, dann ess nie wieder was.
Ich kann denen nicht besser, sie sind nur schön. Aber ja, was soll ich sagen, so ist das. Viecher.
Ja. Viecher.
Ja,
verbleiben wir so.
Ja, Viecher ist ein schönes Schlusswort, oder?
Ja, tausend Dank, trotz Aufführung gestern, heute hier reinschneiden.
Topfit, also, immer.
Wirklich, du bist fitter als ich und ich war nur Gast.
Ja, Ibuprofen macht es möglich. Ja. Da habe ich übrigens eine Werbung mal gesehen aus den 90ern. Das habe ich nicht gepackt, dass es sowas gab. Die Werbung war, Mütter nehmen sich nicht frei, Mütter nehmen Ibuprofen gegen Schmerzen. Ist das arg? Das kannst du eigentlich nicht bringen. Ja.
Kennst du Frauengold?
Das ist
50er Jahre.
Aber das
da
war 90er.
Da haben sie einfach einen Schnapsel verkauft, damit es nicht so hysterisch sind und ihren Männern nicht so am Arsch gehen.
Wahnsinn,
absolut. Das war der Days, ne?
Ich glaube, da war noch mehr drinnen als nur Schnaps.
Damals war Kokain wahrscheinlich noch im Cola drin, ne?
Ja, ich werde Schmerzmittelmarke tauschen, glaube ich. Ich steige auf Rüppel. Ein anderes Gift. Ja, ein paar Rüppel. Keta.
So, ja, bevor schön, das passt. Jetzt für eine, zu einem Pro-Drogen-Podcast wird.
Wir tun es verkosten. Bussi.
Nein, tun wir nicht. Bussi, Papa.
Tschüss, danke für die Einladung.
Missing Link.